NDR Info. Redezeit.
Das ist Ihre Telefonnummer zum Mitreden. Am Mikrofon heute Abend ist Andreas Burmann. Worüber reden wir? Wenn wir Sie wollen, reden wir über uns, uns als Gesellschaft und fragen, verroht unsere Gesellschaft eigentlich? Rassistische Äußerungen über einen Fußballspieler, nicht auf dem Fußballplatz, sondern aus dem Mund eines Politikers. Da bekommt eine Politikerin eine Torte ins Gesicht, weil sie anderer Meinung ist. Da pöbelt ein möglicher Präsidentschaftskandidat und gewinnt damit Wahlen. Das sind alles Beispiele aus der hörbaren Welt der Politik. Ungehört bleiben die alltäglichen Pöbeleien, die Beleidigungen, womöglich auch die Gewalttaten im Alltag. Die Frage ist, wie steht es um unser Miteinander? Verroht die Sprache neben Pöbeleien zu? Nimmt der Respekt, das Wort Respekt, darüber reden wir, nimmt der Respekt womöglich ab? Und dann gibt es dann noch das Internet. Da scheint alles möglich, so eine Art Freiraum für Feiglinge, die anonym hassen, hetzen und andere hemmungslos beschimpfen. Über all dem steht die Frage, verroht unsere Gesellschaft? Und darüber wollen wir reden, auch mit Ihnen. Was meinen Sie? Wie steht es um Anstand, Respekt? Wie steht es um das Miteinander in der Gesellschaft? Ich bin sicher, Sie haben Gefühle und Alltagserfahrungen.
In der Politik war ja schon immer Streitkultur vorhanden. Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass sich da viel geändert hat. Es sind natürlich immer so polemische Tendenzen, gerade jetzt durch die AfD erkennbar, die unter die Gürtellinie zielen. Aber an sich hat sich da jetzt nichts deutlich schlimmer entwickelt.
In der Politik ist die Hemmschwelle da gesunken, das fällt mir auch auf.
Also zum Beispiel in Österreich, wo Flüchtlinge oder Geflüchtete als Invasoren bezeichnet werden und das da nicht deutlicher gegen geredet wird und dass deutlich gesagt wird, das ist ein Statement, wir wollen nicht, dass geflüchtete Menschen so bezeichnet werden.
Es herrscht ein rauer Ton, aber ich denke nicht, dass der jetzt schlimmer geworden ist.
Letzte Woche hat man mich ins Grab gewünscht, eine junge Frau auf der Straße. Der Umgangston ist unglaublich. Es ist so eine Mentalität, dass nur derjenige, der sich durchsetzt und Stärke zeigt, dass nur der was gilt.
Ich finde schon, dass wir eher unhöflicher geworden sind. Manchmal ist so ein bisschen Zeitdruck das Problem, habe ich das Gefühl. Alle starren auch vielleicht auf Telefone, um ja so Stress weg, schnell.
Je nachdem, wo man ist. Wenn man Auto fährt, ist es in der Großstadt extrem ruppig, weil da mehr Menschen sind und die Leute sind gestresster und alles ist etwas geballter auf einem Raum. Und ich glaube, da sind die Leute auch ein bisschen aggressiver geworden.
In der Info die Redezeit. Wir reden heute Abend über die Frage Hass, Hetze und Beleidigung. Verroht die Gesellschaft? Wie steht es denn um Anstand und Respekt? Und das waren erste Stimmen gesammelt von Silvia Buckel. Wenn Sie mitreden, reden Sie heute Abend einerseits mit einem Soziologen, mit einer Medienwissenschaftlerin und mit einer Journalistin. Die Medienwissenschaftlerin ist Professorin Dr. Joan-Christin Bleicher. Guten Abend, Frau Bleicher.
Guten Abend.
Frau Bleicher, wir haben das alle in den Medien verfolgt. Da gibt dieses Zitat eines Politikers gegenüber einem Fußballer. Ist das für Sie eine neue Qualität der Auseinandersetzung?
Also, dass rechtspopulistische Politiker in dieser Weise sich schon öfters geäußert haben, ist ja bekannt. Was aus meiner Sicht neu ist, ist, dass an solche Vorwürfe sich im Social Web eine sehr, sehr starke Debatte anschließt, die natürlich häufig mit vergleichbaren Pöbeleien operiert wie diese Argumentation. Mhm. Also es gibt da quasi einen weiteren Diskussionsraum, wo natürlich jedermann sich äußern kann, aber genau dieser Diskussionsraum ist durch eine große Zahl an aggressiven Meinungen und Äußerungen gekennzeichnet.
Sie sind Spezialistin als Medienwissenschaftlerin für all das, was in den sozialen Netzwerken so passiert. Wir werden über diesen Raum noch reden und ihn auch beleuchten, was da möglich ist und was inzwischen vielleicht nicht mehr möglich ist. Zweiter im Bunde ist Professor Dr. Paul Nolte, er ist Historiker, Soziologe. Guten Abend, Herr Nolte.
Ja, schönen guten Abend nach Hamburg.
Herr Nolte, auch an Sie die Frage, ist das eine andere Qualität, was wir in den letzten Tagen da gehört haben?
Also vielleicht nicht in den letzten Tagen. Historiker betrachten den Wandel ja nicht in Tagen, sondern in Jahren oder manchmal auch in Jahrhunderten. Ich glaube schon, dass sich da etwas verändert hat, aber es kommt ja auch in den Worten, die Sie vorhin auch schon benutzt haben, auch zum Ausdruck, wo ist Anstand und Respekt geblieben? Das klingt dann ja auch so ein bisschen so nach, wo sind die guten alten Sitten der 50er Jahre? Da muss man natürlich auch aufpassen, das ist sehr ambivalent. Damals war manches förmlicher und höflicher, aber da war die Gesellschaft eben auch hierarchischer. Also ich will sagen, die Verrohung und das, was wir als mangelnden Respekt erleben, ist auch sozusagen eine Kehrseite eines, eines weiteren Gleichheitsdenkens, von weniger Hierarchie in der Gesellschaft. Mhm. Die Leute trauen sich das auch, die vorher den Politikern gegenüber Respekt und Ehrerbietung gezeigt hatten. Und das ist ja auch ein ganz wichtiges, typisches Phänomen für das Internet. Mehr Gleichheit, mehr Beteiligung, Wikipedia-Prinzip und Schwarmintelligenz überall. Aber damit fallen auch bestimmte Respektschranken und das ist schon ein Wandel, würde ich sagen.
Bevor wir über den gesamtgesellschaftlichen Aspekt reden, lassen wir uns nochmal bei der Politik bleiben. Und die Politik beobachtet in Berlin für uns Dagmar Pepping. Sie ist unsere Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio. Frau Pepping, ist das, was da gesagt wurde, ist das normales AfD-Sprech gewesen oder ist das eine Kategorie mehr?
Nein, ich beobachte die Partei jetzt seit knapp anderthalb Jahren. Ich finde, es war eine Fortsetzung dessen, was sich seit Monaten im Grunde abzeichnet, auch bei Alexander Gauland. Sehe ich da jetzt keine besonders neue Qualität. Der Mann ist erfahren, er ist lange Jahre Herausgeber einer Zeitung gewesen. Er weiß ganz genau, wie das Geschäft läuft, wie Gespräche mit Journalisten laufen. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass er da etwas überrascht gewesen ist. Aber wenn ich mal zurückdenke, vor einem Jahr, der Essener Parteitag der AfD, damals habe ich noch sehr mit dem Kopf geschüttelt, da fielen im Saal, damals war ja noch Bernd Lucke Parteivorsitzender, bevor er vom Hofe gescheucht wurde, da fielen Begriffe zu Winfried Kretschmann, da wurde ein grüner Pol Pot genannt, die Grünen wurden pauschal bezeichnet als pädophile Genderfaschisten. Ein anderer Mann, der für ein Parteiamt kandidiert hat, hat gesagt, Barack Obama ist ein Quotenneger, also das sind Äußerungen, die auch von Parteimitgliedern, von Parteianhängern auf Parteitagen geäußert werden. Und die Parteispitze hat ja nun auch sich in den letzten Monaten mit vielen Dingen hervorgetan. Ich erinnere nur an den Schießbefehl, beziehungsweise die Einlassung von Frau Gepetri, dass man vielleicht als Ultima Ratio auch Schusswaffen an der Grenze einsetzen sollte. Also es ist im Grunde eine Fortsetzung einer langen, langen Kette.
Wir reden ja heute Abend groß gesagt über die Verrohung der Gesellschaft. Bleiben wir nochmal bei dem Aspekt in Berlin. Frau Pepping, ist denn das, was wir als Verrohung der Gesellschaft mit einem Fragezeichen versehen, würden Sie sagen, dass auch der sprachliche Umgang unter den Politikern sich verändert hat?
Ja, aber auch durchaus befeuert durch den Einsatz der neuen Medien. Wenn sich ein Politiker auf Twitter oder auf Facebook äußert, dann kann er das sicherlich nicht so ausführlich tun, wie er es in einer Pressekonferenz hier in Berlin tut. Selbst ein sehr sanftmütiger Politiker wie Peter Tauber, der Generalsekretär der CDU, hat sich schon mal eingelassen auf Facebook, indem er einen Menschen, der dort gepöbelt hat, bezeichnet hat, als Arschloch. Das ist natürlich ein Sprachgebrauch, der schon sehr verroht ist, meiner Meinung nach. Und das ist Ausdruck auch von im Grunde, was einem entgegenkommt, gibt man teilweise auch zurück, zumal ja auch die Politiker unter großem Stress und Druck stehen.
Wir reden heute Abend über die Verrohung der Gesellschaft. Dahinter ist noch ein Fragezeichen, ob Sie das bestätigen oder verneinen. Das liegt bei Ihnen. 08000 441777. Verrohung, dahinter stecken Begriffe wie Anstand und Respekt. Interessant war, dass Herr Nolte das als die guten alten Sitten bezeichnet hat. Darüber müssen wir nochmal reden, ob das altertümlich ist oder ob es nur in Vergessenheit geraten ist, Herr Nolte. Machen wir auch noch. Vorher nochmal die Frage an Frau Bleicher, die Medienwissenschaftlerin. Ist mit den sozialen Netzwerken für Politiker ein neues Feld gegeben, wo sie sich noch besser darstellen können, oder ist es für Sie auch ein Feld, wo Sie noch mehr Prügel bekommen können?
Ich glaube, das Verhältnis ist zwischen beiden. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, sich selbst darzustellen, auch Ihr Alltagsgeschäft zu schildern, wie das viele Politiker ja tun. Andererseits müssen Sie natürlich auch sehr stark mit negativen Reaktionen rechnen, die häufig sich gegen die ganze Partei richtet und dann an dem einzelnen Politiker auslässt. Und sowohl die Vorteile als auch die Nachteile gibt es natürlich im Social Web und damit muss man rechnen.
Meinen Sie denn, dass es hauptsächlich oder vorrangig nur darum geht, ich will Aufmerksamkeit, egal um welchen Preis?
Das glaube ich nicht. Also ich habe den Eindruck, wenn ich Politiker auf Twitter beobachte, dass sie das auch nutzen, um zu bestimmten Themen ihre Meinung zu äußern, dass sie sehr situativ agieren. Es geht nicht darum, jetzt bitte liked alle meine Tweets oder teilt sie, sondern es geht wirklich eher um eine inhaltliche Auseinandersetzung und natürlich auch um Diskussionen mit den Followern.
Sind Politiker im Netz, agieren Politiker im Netz sprachlich anders als vor Fernsehkameras oder in der allgemeinen Öffentlichkeit?
Also Twitter mit 140 Zeichen erinnert natürlich an die 1,30 der Tagesschau. Also da ist man schon sehr nah dran an so einer Form des Nachrichtenjournalismus. Aber man hat natürlich wirklich stärker die Möglichkeit, unabhängig von journalistischen Fragen selber Themen zu setzen und dort zu argumentieren.
Sind Sie flapsiger in Ihrer Tonlage?
Zum Teil ja, je nachdem, an wen sie sich richten. Das ist bei Twitter oder Facebook durchaus auffälliger, dass man, wenn man mit jugendlichen Nutzern interagiert, dass häufig so ein flapsiger Ton reinkommt.
Paul Nolte, als Soziologe und Historiker, gibt es einen Zusammenhang zwischen, wie sich Politiker gerieren, miteinander umgehen? Wir erinnern an die beiden Präsidentschaftskandidaten in Österreich ohne Moderator im Fernsehen. Gibt es einen Zusammenhang, wie sich Politiker verhalten und wie die Gesellschaft darauf reagiert bzw. sich auch verhält? Gibt es da einen Zusammenhang?
Ich denke schon, dass es einen Zusammenhang gibt, aber vielleicht weniger in die Richtung, dass die Gesellschaft es bei den Politikern abschaut, sondern dass die Politiker, wie die sie genannt haben, oder wie ein Donald Trump in den USA, der ja auch besonders durch die Vulgarität seiner Sprache auch in dem republikanischen Vorwahlkampf aufgefallen ist, dass der in die Gesellschaft hineinhört oder meint, da etwas zu hören, sozusagen einen Resonanzraum da vor sich sieht, von dem er glaubt zu wissen, wie der funktioniert, und in diesen Resonanzraum etwas hineingibt. Das muss gar nicht heißen, dass das die Menschen selber auch so benutzen, diese Sprache, aber da ist sozusagen die wechselseitige Erwartung ist da ganz stark, dass man jetzt so sprechen kann. Also ich scheue mich etwas vor dem Wort Tabubruch, weil das in anderen Zusammenhängen dieser Debatte auch immer eine ungute Rolle spielt, nach dem Motto, man wird ja wohl noch mal sagen dürfen. Aber da ist sozusagen auch eine Spirale in dieser Resonanzbeziehung zwischen Politikern und Gesellschaft, in der diese Wörter, die Sprache immer weiter runtergeschraubt werden und solche Wörter, wie sie die Kollegin Peppin gerade zitiert hat, die
wir machen jetzt
nicht,
immer
selber nie nicht selbst verwendet hat, sondern nur zitiert hat, die wären natürlich, und da sehe ich auch einen großen Unterschied dann bei diesem Vergleich zwischen 140 Zeichen und 1,30 Tagesschau von Frau Bleicher, fand ich auch sehr interessant, aber die Tagesschau, wie staatstragend kam die oder kommt die doch daher? Das ist doch die Sendung, wo die Politikerin in Kostüm und der Politiker mit Krawatte und die Sprache auch entsprechend angepasst ist. Und da haben sich die Formen schon enorm verwandelt.
Ihr Stichwort Resonanzraum, Dagmar Peppin, Sie sind Korrespondentin in Berlin. Geht es den Politikern inzwischen hauptsächlich darum, das Wort Resonanzraum, möglichst viel Resonanz zu bekommen, anders formuliert, möglichst viel Aufmerksamkeit zu kriegen?
Naja, der Kampf um Aufmerksamkeit ist natürlich schärfer geworden. Die Leute, die sie erreichen wollen, potenzielle Wähler, sind abgelenkt durch viele Dinge. Man hat sehr viel mehr Zugang zu anderen Medien. Nur noch das Statement der Tagesschau oder dem ARD-Hörfunk zu geben, das reicht nicht, um einen Großteil der Bevölkerung zu erreichen. Da muss man eben auch andere Kanäle finden, um seine Botschaft, seine Meinung kundzutun. Unter anderem Twitter, Facebook, auch die Parteien setzen mittlerweile eigene Dinge hier auf ihre Homepages, um sich sozusagen unabhängig zu machen und irgendwie die Leute zu erreichen. Aber natürlich, es ist ein sehr, sehr lautes Grundrauschen dieser Gesellschaft, und um darin aufzufallen, muss man schon etwas bieten. Aber was ich nochmal sagen wollte, für mich war ein Schlüsselerlebnis im vergangenen Jahr Heidenau. Als Angela Merkel die Flüchtlingsunterkunft dort besucht hat und man dann ja auch, indem zum Beispiel auch Kameraleute die Menschen hinter den Barrikaden ja aufnehmen konnten, auch zum Teil mit Handykameras Leute gefilmt haben. Ich habe eine solche Verrohung, eine solche, mir fehlen eigentlich die Worte, also die Sachen, die man dort hören konnte, auch im Internet, so etwas habe ich gegenüber einer leitenden Politikerin, noch dazu gegenüber der Bundeskanzlerin, nie für möglich gehalten in Deutschland. Das war etwas, was mich damals sehr fassungslos zurückgelassen hat.
Wir können gleich nochmal über die Ursachen reden dieser Verrohung. Vielleicht finden wir da eine Antwort drauf. Vorher hat die Nummer 0800 441777, das ist die Nummer zum Mitreden für Sie, hat gewählt Karin Krane aus Meldorf. Guten Abend, Frau Krane. Hallo, Frau Krane, sind Sie noch da? Gut, womöglich haben Sie aufgelegt oder die Leitung ist zusammengebrochen. Rufen Sie uns nochmal an und dann reden wir miteinander. Das Stichwort war die Respektlosigkeit, die Dagmar Peppin da wahrgenommen hat. Gehen wir mal ein bisschen auf Ursachenforschung, Herr Nolte. Gibt es Ursachen dafür, dass die Menschen plötzlich den Mut haben, das zu sagen, von dem Frau Peppin gesagt hat, das hätte ich niemals gedacht, dass Menschen sowas äußern? Was kann die Ursache sein?
Also in der Situation die Frau Pelping gerade angesprochen hat, spielt ja auch, das ist jetzt nicht unbedingt eine historische Ursache, aber auch, wenn man so will, eine soziale Konstellation, da spielt ja auch der Gemeinschaftseffekt eine Rolle. Da stellt man sich in einer großen Gruppe hin und das ist immer etwas anderes, als es alleine zu sagen. Dann entstehen solche Situationen, ja, das kennen wir dann wirklich auch aus vielen anderen historischen Beispielen, wenn Menschen sich in einer Gruppe sicher fühlen und das Gefühl haben, da stehen Leute neben mir, hinter mir, dann fühlen sie sich legitimiert, Dinge zu tun, die sie sonst nicht tun würden. Und das kann man auch ja sozusagen bis in ganz üble Situationen auch, wo Menschen gefoltert werden oder gequält werden oder wo 10 Menschen auf einen eintreten und so weiter, kann man das verfolgen. Das scheint auch eine Art von, müssten wir vielleicht jetzt noch einen anderen Experten hier oder Expertin am Tisch haben, auch ein sozialpsychologischer Mechanismus zu sein, der den Menschen an dieser Stelle Sicherheit gibt. Ansonsten ist natürlich, ja, die Sprache ist schon sozusagen, die ist ja offener geworden. Ja? Ich will das jetzt nicht kulturkritisch sagen oder so, aber man muss es auch mal in diesem Horizont sehen, bestimmte Wörter, wo meine Oma, also die wäre nicht rot geworden, die wäre tot umgefallen, ja, wenn jetzt Frau Pepping das zitiert hätte, was ist jetzt so ein schönes Beispiel, tut mir leid, was sie gerade getan hat. Also da sind wir natürlich offener geworden in unserer Sprache und ob es nun Fäkalien sind oder sexuelle Ausdrücke, wir haben uns da auch mehr Offenheit angewöhnt und da gibt es dann auch für manche Menschen offenbar eine Art von Schwierigkeiten des Unterscheidungsvermögens. Was kann ich jetzt in welcher Situation eigentlich sagen?
Und interessant ist, dass Sie das als offen beschreiben. Das offen klingt so wertfrei. Ist diese Offenheit womöglich auch etwas, was die Beziehung unter Menschen beschädigen oder schaden kann?
Ja, das kann es sicherlich auch. Also in vielen Situationen sind wir ja froh darüber, ja, auch gerade was uns Deutsche angeht, da haben wir ja oft drüber geklagt, dass wir so verklemmt sind und in anderer Weise, also auch es gibt ja die Vorstellung von dem besonderen autoritären Charakter der Deutschen, den Adorno und andere Philosophen so entwickelt haben, auch als Ursache für den Nationalsozialismus und auch für Gewaltbereitschaft und Verrohung. Und in gewisser Weise haben wir jetzt das Gegenteil. Wir sind diesem autoritären Charakter entkommen und fühlen uns alle furchtbar liberalisiert. Und jetzt können wir ja alles tun. Und die Regeln des Respektes, die spielen an dieser Stelle dann gar keine Rolle mehr. Mit denen haben sich andere Länder, naja, die Amerikaner sind wegen Trump jetzt auch ein schlechtes Beispiel, aber wenn man in amerikanische Schulen geht, da wird viel dezidierter zum Beispiel Respekt auch vor den Mitschülerinnen und Mitschülern oder gegenüber den Mitschülerinnen und Mitschülern unterrichtet.
Attila Grünzinger aus Grünstadt hat uns angerufen, namens Frau Grünzinger.
Herr Grünzinger.
Herr Grünzinger, egal. Gut.
Kein Problem. Attila ist ein hunnischer Name, alles egal. Hunde, ja. König, egal.
Völlig gut.
Kein Problem.
Sie haben das Wort.
Alles gut. Ja, also was mich stört in der Berichterstattung ist, dass die Medien den Extremismus einseitig verteilen. Ich finde Extremismus in beiderlei Form schädlich für unsere Gesellschaft. Aber wenn ich zum Beispiel letztes Jahr die Einweihung der EZB gesehen habe, da werden Polizeifahrzeuge angezündet und hinterher wird in der Berichterstattung gesagt, dass quasi Aktivisten sind hergegangen und wurden nach Provokation der Polizei, haben die Autos angezündet. Hätten jetzt die gleichen Vermummten vom schwarzen Block der Rechtsradikalen, die genauso verwerflich sind, das gemacht, hätte man gesagt, da hätte der Mob schwerste Straftaten begangen. Und das ist für mich eine unerträgliche Art der Berichterstattung, wie auf der einen Seite es verharmlost wird, dass es Demonstranten sind und Aktivisten, und auf der anderen Seite ist es der rechtsradikale Mob. Also das trägt nicht dazu bei, dass man objektiv was spricht. Extremismus ist von beiden Seiten schädlich und zerstört die Demokratie im Inneren.
Wir haben heute Abend das Thema, Herr Grünzinger, wir haben heute Abend das Thema Verroht die Gesellschaft. Wo sehen Sie in dem, was Sie beobachtet haben, die Verrohung?
Wenn jetzt zum Beispiel ein Minister dann hergeht und als Reflex, so wie das unser Justizminister macht, dann immer die Keule rausholt und gleich auf die AfD einschlägt, als seien die alle schlecht, als sei alles, was von denen kommt, per se der Beweis dafür, dass man mit diesen Menschen auch sich nicht einmal an einen Tisch setzen kann, dann frage ich mich, ist das ein Ausdruck, wie man mit Demokrat oder wie man in der Gesellschaft miteinander umgehen kann? Wenn ein Minister als Vorbild so reagiert, kann ich ja nicht erwarten, dass Leute mit einem geringeren Bildungsniveau dann nicht auf der Straße auch verbal aufeinander einschlagen. Ja, verstehen Sie, das ist meine Befürchtung. Ja. Das ist halt das, wo ich sage, finde ich nicht gut. Ich muss mit jedem in Dialog treten, auch wenn ich seine Meinung vielleicht nicht ertragen kann, weil die nicht meine ist. Das Gleiche wurde mit den Grünen Anfang der 80er Jahre ja genauso gemacht. Die wurden medial auch total hingerichtet, als seien sie pädophil und was weiß ich was alles. Mittlerweile haben sie sich etabliert. Und die Gesellschaft muss einfach lernen, dass es zweierlei Meinung gibt. Und einen Deckel drauf zu halten auf eine Meinung, dass man sagt, rechts ist immer böse. Weil egal, was von rechts kommt, haben wir aus der Geschichte gelernt, ist böse, bringt uns, denke ich mir, als Gesellschaft auch nicht weiter. Ich brauche immer einen Dissens. Natürlich muss da haben Sie vollkommen recht, ein gewisser Anstand und Grundrespekt vorhanden sein. Aber wenn man es so macht, wird es auf Dauer auch nicht funktionieren.
Herr Grünziger, das ist ein interessanter Aspekt. Und wir fragen mal die Hörfunkkorrespondentin in Berlin, Dagmar Pepping. Wie ist das mit dem auf die AfD zugehen, was Herr Grünziger als demokratische Selbstverständlichkeit, wenn ich Sie richtig verstanden habe, das richtig hält, dass man miteinander redet? Wie ist die Stimmung da in Berlin? Da gibt es ja auch Szenen, wo Politiker den AfD-Politikern nicht die Hand geben und nicht mit ihnen reden. Wer geht da mit wem wie um?
Ich glaube, da ist Berlin, wenn man es jetzt so pauschal sagen will, die Parteien, die Politiker hier sind noch in der Entscheidungsfindung. Wenn man sich mit Politikern unterhält, manche setzen sich in die Talkshows, weil sie eben sagen, wir müssen uns inhaltlich auseinandersetzen, aber bitte, wenn es dann um Inhalte geht. Andere wiederum sagen, ich setze mich mit ihnen nicht mehr in eine Talkshow, weil es eben dann zu einem Austausch von Inhalten, von Positionen nicht kommt, weil man teilweise übereinander herkrakeelt. Aber das machen dann auch beide Seiten. Es ist schwierig. Ich glaube, man hat noch nicht so richtig eine Position gefunden. Wir haben es ja zum Beispiel auch gesehen beim Landtagswahlkampf in Rheinland-Pfalz. Malu Dreyer hat sich damals geweigert, in die Talkshow zu gehen. Mhm. Das hat ja auch für einigen Ärger gesorgt. Ihre Gegenkandidatin von der CDU, Julia Klöckner, hat sich in diese Runde begeben. Ich weiß nicht, wer sie gesehen hat, ob man daraus jetzt wirklich große inhaltliche Schlüsse ziehen konnte aus dieser Talkshow, kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, Berlin ist ja noch in der Entscheidungsfindung, wie man mit dieser Partei umgeht. Aber ich gebe Herrn Grünziger recht. Man muss sich mit dieser Partei und ihren Positionen auseinandersetzen. Dann wird es nämlich auch gerade interessant, auch gerade wenn man sich das Programm der Partei anschaut. Das ist eine Fundgrube von Themen und da muss man sie Thema für Thema stellen, auch zu Zukunftsthemen wie Rente. Und das sollte man tun. Genauso wie ich mich auch frage, ob es richtig war, dass die katholische Kirche Vertreter der AfD nicht zum Kirchentag nach Leipzig eingeladen hat. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine wirklich richtige Entscheidung war.
Fragen wir mal den Soziologen Paul Nolte, wie ist das? Ist das schlau von Parteien zu sagen, wir geben nicht jedem die Hand, oder ist das schlau von der katholischen Kirche, die laden wir nicht ein, obwohl ja diese Partei auch in verschiedenen Landtagen sitzt?
Also man kann darüber streiten, das hat Frau Pepping ja auch angedeutet, aber ich halte es auch nicht für eine kluge Position. Und man kann ja auch sagen, so um auf das Thema der Sendung auch zurückzukommen, das ist auch eine Form von Respekt gegenüber dem anderen, dass ich ihm die Hand gebe oder dann nicht weggehe oder dass ich ihn nicht schneide, wie man so altertümlich sagt, also so an jemand vorbeigehen, als wäre er gar nicht da. Man muss sich dann überlegen, was das bedeutet und mit welchen Positionen man reingeht. Da sind ja auch Missverständnisse auch in unserer Debatte manchmal entstanden, weil der Eindruck erweckt wurde, mit der AfD zu reden, hieße dann gleich so AfD-Versteher zu sein. Also man muss dann auch sich in seinen demokratischen Positionen dann auch sicher sein und auch widersprechen und gerade auch der Respektlosigkeit widersprechen. Das ist schwierig, das Vulgäre, das Respektlose auch zu packen und zu dekouvrieren und dann nicht in diesen Mechanismus hineinzufallen, von dem vorhin schon die Rede war, nämlich es dann sozusagen mit gleicher Münze heimzuzahlen, sondern dann zu sagen, was sagst du da überhaupt, auf welcher Ebene bewegst du dich?
Wir sind beim Thema Respekt angekommen. Frau Bleicher, Sie beobachten die sozialen Medien im Internet. Spielt da Respekt überhaupt eine Rolle?
Ganz unterschiedlich, wer mit welchem Ziel über was kommuniziert. Also es gibt natürlich sehr viele, die wirklich pöbeln wollen und das Social Web für Pöbeleien nutzen. Denen ist Respekt relativ egal. Dann gibt es aber auch welche, die an sachorientierten Diskussionen interessiert sind. Und da spielt Respekt nach wie vor eine Rolle. Also es gibt da sehr unterschiedliche Kommunikationsformen im Internet, wo natürlich Respekt sehr unterschiedlich gewertet wird.
Gibt es denn Möglichkeiten, jemanden, der völlig respektlos im Internet furchtbare Sachen schreibt, andere Menschen beleidigt, bepöbelt, dem, ich hätte beinahe gesagt, die Maus zu verbieten oder den Mund zu verbieten?
Also Facebook bietet ja an, dass man solche Leute meldet. dass die gesperrt werden. Aber mir ist sehr selten aufgefallen, dass solche Personen wirklich gesperrt werden. Es gibt natürlich auch immer wieder Formen, auf solche Pöbeleien zu reagieren, indem man sie ironisch aufgreift, was etwa viele Journalisten tun mit Migrationshintergrund, die im Internet auf übelste Art und Weise angegriffen werden und die dann diese Posts veröffentlichen und so natürlich diese Leute auch bloßstellen.
Würden Sie denn sagen, wenn wir über Verrohung reden, über Respektlosigkeit, dass die Respektlosigkeit im Netz, wie sie dort stattfindet, sich überträgt in den Alltag der Direktkommunikation?
Da wäre ich ein wenig skeptisch, weil ich glaube, dass das Internet so als ein anonymer Raum gilt und dass viele sich viel trauen im Internet, auch in ihrer Kommunikation und in ihrer Respektlosigkeit, von dem sie im Alltag fürchten, reglementiert zu werden. Und ich glaube, dass dieser anonyme Raum auch zu diesem Flaming-Phänomen führt, also dass man sich steigert in seinen Aggressionen im Internet.
Rebecca Scholz aus Hamburg. Guten Abend, Frau Scholz.
Guten Abend.
Sie haben das Wort.
Ja, ich habe darüber nachgedacht, was Sie alle so sagen. Ich habe jetzt kürzlich aufgrund der möglicherweise uns bevorstehenden Wahl von Herrn Trump in den Vereinigten Staaten nochmal die politische Biografie von Herrn Richard Nixon gelesen. Und was er in seinem innersten Kreis geäußert hat, das waren rassistische Äußerungen, zutiefst rassistische Äußerungen und ganz wüste Beschimpfungen derjenigen Leute, die gegen den damals ja tobenden Vietnamkrieg demonstriert haben, war auch Martin Luther King nicht sehr wohlgesinnt.
Und, wie schaffen wir die Brücke in die Gegenwart?
Es ist schon immer da gewesen.
Was?
Die Verrohung. Es hat damals, ich bin ja schon 64 Jahre alt, Es hat damals im Krug auf dem Arbeitsplatz genau solche Sprüche gegeben. Nur jetzt erreicht es viel mehr Menschen. Ich habe das selbst erlebt und ich sehe, dass das jetzt natürlich viel mehr zur Sprache kommt, weil es in die Öffentlichkeit getragen wird. Mhm. Damals an den Stammtischen in den Kneipen. Da hat kein Mensch, die Leute sind dann angetrunken, wieder nach Hause gegangen, haben geschlafen und haben das vergessen. Mhm. Aber heute ist es natürlich so, dass es stehen bleibt.
Weil wir das Internet haben, meinen
Weil
Sie?
Weil wir das Internet haben. Es bleibt stehen und es bleibt in der Gesellschaft. Und in den 90er Jahren, da hatten wir die Political Correctness und damals war das Wort Gutmenschentum noch kein Schimpfwort. Und da haben sich viele Leute nicht getraut, aber jetzt ist es zum Schimpfwort geworden und man braucht nicht mehr politisch korrekt zu sein und man hat ja diese wunderbare Plattform. Ich glaube, da kommen bestimmte Dinge zueinander.
Ich finde es interessant, Frau Scholz, dass Sie sagen, oder Ihre Vermutung, die Verrohung gab es schon immer. Und ich freue mich besonders, dass ich jetzt Paul Nolte als Historiker ansprechen kann, der nicht nur tageweise denkt, sondern über Jahre hinweg. Hat Frau Scholz recht?
Ja, ich glaube, da ist schon sehr viel dran. Also jedenfalls ist diese Erinnerung wichtig, dass Menschen in engeren Zusammenhängen und wenn sie sich auch so, wie wir das ja vorhin auch schon ein bisschen besprochen haben, wenn sie sich so vertraut unter ihresgleichen fühlten, auch mit diesen Selbstverstärkungseffekten in Redesituationen, wo man eigentlich gar keinen Widerspruch erwarten kann und nicht erwarten will, sondern wo der eine immer noch auf den nächsten immer noch so eine Portion wieder draufpackt, da fühlte man sich sicher und da hat es das immer schon gegeben und dann wurde die Tür zugemacht. Trotzdem glaube ich auch, dass sich etwas verändert hat in der Redeweise, nicht nur in der Kommunikation oder in der Verbreitung und vielleicht auch in den letzten Jahren. Frau Scholz hat ja auch das Stichwort Political Correctness angesprochen, also sozusagen die moralischen Gebote, auch bestimmte Sachen nicht zu sagen. Und ich glaube, ein Stück weit erleben wir bei einem Teil der Bevölkerung, der diese Political Correctness, sage ich mal, also auch neue Respektregeln eigentlich nicht versteht. Ja, erleben wir so etwas wie eine kulturelle Gegenreaktion dagegen. Jetzt ist eine Hürde gefallen, jetzt darf man endlich mal dagegen aussprechen. Was ist das denn für ein Blödsinn, dass ich nicht mehr Negerkuss sagen darf? Das hat mich eigentlich immer schon genervt und so weiter. Und soll ich jetzt wirklich immer Teilnehmerinnen und Teilnehmer sagen, um die Frauen auch, was ist denn das für ein neuer Zirkus? Und sozusagen diese Arten von Redeweisen, wo in einem weiten Teil der Bereich der Gesellschaft, wo wir sagen würden, das gehört zu unseren, jetzt sage ich es mal etwas pathetisch, zu unseren liberalen Errungenschaften, das jetzt gemerkt zu haben, dass wir so reden, das haben viele Leute noch nicht verstanden. Und gerade auch solche Leute nicht, die auch außerhalb der großen Städte und ihrer neuen sexuellen und sonstigen liberalisierten Kulturen Schwierigkeiten haben, überhaupt mit den Veränderungen der Welt mitzukommen.
Frau Bleicher, Sie als Medienwissenschaftlerin, da war eben die These, diese Verrohung, sprachliche Verrohung gab es schon immer, aber durch die neuen Medien werden diese Äußerungen erstens mal publik, also für jeder Mann, jeder Frau hörbar, und andererseits werden sie auch nie wieder verschwinden. Teilen Sie diese These, dass es das eigentlich immer schon gab, aber das Internet so eine Art Ventil ist, was jetzt aufgegangen ist?
Also Habermas hat ja schon damals von der Stammtischöffentlichkeit gesprochen und er meinte damit, dass es schon immer so im privaten Umfeld, auch im politischen Diskussionsraum gab, so eine kleine Öffentlichkeit. Und durch das Internet hat sich natürlich dieser private Kommunikationsraum enorm erweitert. Gleichzeitig verselbstständigen sich auch die Äußerungen. Wir haben es ja auch mit einer schriftsprachlichen Kommunikation zu tun auf Twitter und auf Facebook. Das sind ja geschriebene Texte, wo der Einzelne, der sie geschrieben hat, natürlich auch die Kontrolle verliert, wie sie weitere Verbreitung finden. Und in dieser breiteren Öffentlichkeit und in den neuen Verbreitungsmöglichkeiten, da sehe ich deutliche Unterschiede zu früher.
Rolf Hoffmann aus Großem Aspe, guten Abend, Herr Hoffmann.
Ja, guten Abend. Ja, das ist die eine Sache, die ich auch gleich mit aufgreifen möchte, die Verbreitungsmöglichkeit von Rohheiten, von rohen Denken. Da fällt mir aber auch nicht nur das Internet ein, sondern eben alle Medien im Grunde. Und ich wollte das mal festmachen an der Satire. Die Satire ist seit mindestens 5 Jahren jetzt überall im Schwange und man kann sich sogar dadurch auszeichnen und es wird von den Medien und auch von vielleicht von Geldgebern sogar noch honoriert.
Sie würden also Satire als eine Form von Rohheit bezeichnen?
Ja, von menschenverachtender Rohheit.
Wir haben ja diese Debatte gehabt, Herr Hoffmann, in Sachen Satire. Da gibt es diesen Satz, Satire darf alles. Den Satz würden Sie dann nicht teilen?
Sie darf heute leider alles, ja, das würde ich also eigentlich bedauern. Und das würde ich mal sagen, dürfte man zumindest nicht als Freiheit der Kunst einstufen. Die Kunst, ja, aber die Mundkunst ist ja nicht immer gleich menschenverachtend und provozierend, sodass daraus sogar Mord und Totschlag entstehen könnte.
Wo ist für Sie denn da die Grenze?
Naja, die gibt es vielleicht nicht direkt formulierbar, die müsste jeder selber spüren. Also der Künstler wieder. Und den Satiriker, der dürfte sich eigentlich in seiner Haut nicht unbedingt wohlfühlen, wenn er gerne Satire macht, ja okay. Aber die Medien verbreiten das dann nur auch heute.
Was sagen Sie dazu, dass, wenn man sagt, die Medien sollten das nicht verbreiten, dass wir es dann mit der Frage der Meinungsfreiheit zu tun bekommen?
Na, das finde ich fast genauso. Die Meinungsfreiheit kann sehr leicht menschenverachtend werden oder wird manchmal dann auch wiederum nur so bezeichnet. Also ich denke mal, Gauland war jetzt der neueste Ausspruch, der dann irgendwelche in den Fußballverein Hautfarbe kennzeichnete und eigentlich nur beschrieb, was er gesehen hat und was er meint mit der Gastfreundschaft in der Nachbarschaft. Das wird ihm dann sogleich so übel genommen, wie man es nie einem Satiriker übel genommen hätte.
Herr Hoffmann, Sie über Gastfreundschaft hat Herr Gauland ja meiner Erinnerung nach nichts gesagt.
Nee, ich würde auch gerne Klammer machen um das Thema Satire, weil das sicherlich eine Kategorie ist, die man gesondert betrachten kann, Herr Hoffmann. So. Aber trotzdem ist es wichtig, das Wort Meinungsfreiheit nochmal hinzuzuziehen. Herr Nolte, ist es so, dass wir in einer Zeit leben, wo eigentlich jeder sagen darf, wonach ihm ist?
Ja, ich finde das Stichwort Satire auch eigentlich gar nicht so schlecht, das Herr Hoffmann aufgebracht hat, weil das ja auch so Grenzfälle sind, an denen man diskutieren kann und wo wir auch manchmal dann merken, so was können wir eigentlich auch als eine liberale westliche Gesellschaft aushalten. Wir machen da Mohammed-Karikaturen und das gefällt dann fundamentalistischen oder sehr religiösen Muslimen nicht. Und ja, dann gibt es aber eine Karikatur, wo irgendwie... die wir in traditionellen Kategorien als blasphemisch zum Beispiel bezeichnen oder wo Hohn und Spott und mehr als das über Politiker ausgegossen wird. Also da sind auch schon Fälle, auch die Frage jetzt der Majestätsbeleidigung, hätte ich beinahe gesagt, die wir am Beispiel von Erdogan und anderen und mit unseren Artikeln des Strafgesetzbuches diskutiert haben. Das sind ja immer noch Fragen, wo wir auch uns entscheiden müssen, wie weit geht Meinungsfreiheit und wo fängt das an, was dann noch nicht zählt. Zensur ist, ja, sondern eine Form auch des Respektes. Und diese Grenze ist offen. Die wird auch in, jetzt reden wir darüber, wird dieser Paragraph abgeschafft, die wird in Richtung von größerer Liberalität im Moment verschoben.
Ist Liberalität, wenn ich das Wort von Ihnen mal aufgreifen darf, immer gut oder kann Liberalität auch umschlagen eben in Verrohung, in Beleidigungen, in Verletzungen?
Ja, sie kann auch umschlagen. Also wir leisten uns diese Liberalität und müssen dabei aber im Grunde klüger werden, auch mit dieser Liberalität auch umzugehen. Wenn man starre Regeln setzt und Sachen verbietet und dieses und jenes darf man nicht sagen, nicht zeigen, den Papst nicht karikieren, dann ist es ganz einfach. Wenn wir uns mehr Liberalität leisten, dann werden auch diese Regeln schwieriger, wo dann die Grenzen sind. Und dann müssen die Menschen mehr lernen, vielleicht auch in der Schule mehr lernen, was dann eigentlich noch erlaubt ist und was nicht.
Kommt dann das Wort Respekt wieder ins Spiel, wenn wir Liberalität so betrachten?
Ja, das wäre dann ein guter Gegenbegriff, ja, auch zu fragen, was ist eigentlich dem anderen, wie muss ich den anderen dann auch sehen? Das ist ja, Respekt ist ja sozusagen auch die Beobachtung des anderen, mich in den anderen hineinversetzen und das wäre sozusagen eine Kategorie, die ja das, der Gegenhalt zur Liberalität sein könnte.
Frau Bleicher, als Medienwissenschaftlerin, das Netz ist wahrscheinlich der liberalste Raum, den wir haben, um pöbeln und schimpfen zu können, oder?
Es ist schon ein sehr liberaler Raum, aber es gab schon von Anfang an in der Internetgeschichte immer wieder Versuche, genau diesen Raum in irgendeiner Form selbst zu regulieren. Also als die Chats in den 90er Jahren an Verbreitung gewannen, hatten wir es ja mit sehr ähnlichen Pöbeleien und Hassphänomenen zu tun. Und damals begann dann sich Gedanken zu machen über sowas wie Netiquette, also Umgangsformen, die für das Internet gelten sollten, für den Kommunikationsraum Internet.
Netiquette müssen wir erklären, das ist aus Netz und Etikette zusammengestorben, ja. gefasst und heißt was?
Das sind selbstgewählte Regeln des Umgangs miteinander, die man diskutiert hat und die man versucht hat durchzusetzen. Und ich glaube, diese Diskussion wäre wieder angebracht, gerade im Social Web. Wie kann man da zu Selbstregulierungen und zu frei gewählten, respektvollen Kommunikationsformen kommen?
Und wer soll in dem Fall der Knigge sein?
Damals waren es Gruppen, die das diskutiert haben und ich glaube, dass das eine Diskussion ist, die wichtig ist unter allen Nutzern und die man führen sollte. Das von oben aufzufropfen halte ich für wenig sinnvoll, aber ich halte es wichtig, diese Diskussionen zu führen.
Adam Reifenberger aus Salzhemmendorf. Guten Abend, Herr Reifenberger.
Guten Abend.
Darf ich Ihnen eine Frage stellen, bevor Sie was sagen?
Bitte.
Ich würde Sie gerne fragen, wir waren bei dem Aspekt Respekt. Was meinen Sie, wie schafft man es, dass Menschen respektvoll miteinander umgehen?
Das sollte man damit schaffen, dass die Herrschenden sich eines respektvollen Umgangstons bedienen. Das ist auch mein Punkt, den ich ansprechen möchte. Wenn führende Politiker der regierenden Parteien vom Volk oder Teilen des Volks von Pack, Mob, Prekariat sprechen, zeugt das meiner Ansicht nach von allem anderen als Respekt, sondern von Verachtung und Arroganz der Macht.
Sie meinen Sigmar, also Sie meinen,
das
Sie,
ist aber auch nicht erst seit heute oder gestern so. Franz Josef Strauß mit Ratten hat sich da auch hervorgetan. Und das schlimmste Beispiel habe ich heute gelesen in dem Buch von Michael Lüders. Wer Wind sät, die Justizministerin Israels spricht von den Palästinensern in Gaza von Schlangenbrut, die ausgemerzt werden muss.
Bleiben wir mal im Land, Herr Reifenberger. Sie meinten, glaube ich, Sigmar Gabriel mit dem Wort Pack. Kann das sein?
Ja.
Und das andere Wort, was Sie hatten?
Prekariat war Müntefering.
Mhm.
Und Mob haben verschiedene gesagt.
Und Ihre These ist, die Politiker sind Vorbild und solange die so reden, ist es kein Wunder, dass das Volk auch so redet?
Die nehmen sich ein Beispiel.
Okay. Frau Pepping, gibt es eine Reue auf Seiten der Politiker, wenn einem Politiker sowas rausgerutscht ist?
Ich glaube, das kommt sehr auf die Person an. Wir haben gerade den Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei angesprochen. Er ist ein impulsiver Mann, der auch kein Blatt vor den Mund nimmt. Und als er eben dieses Wort Pack in den Mund nahm, hat er, glaube ich, das in dem Moment nicht bereut. Mhm. Das kam aus vollem Herzen, auch aus einem Gefühl, glaube ich, von Schock. Weil, wie ich gerade auch vorhin schon mal sagte, diese Vorfälle, unter anderem auch in Heidenau, das war für Politiker schon auch etwas, was sie, glaube ich, in der Form, in der Nähe, in der Form der verbalen Gewalt, so möchte ich es jetzt mal nennen, auch noch nicht erlebt haben. Und wenn man sich jetzt auch hier anschaut, zum Beispiel Personenschutz. Ich war jetzt am Wochenende auf dem linken Parteitag in Magdeburg. Sarah Wagenknecht, die dort von Antifa-Aktivisten, also von Linken, eine Torte ins Gesicht geklatscht bekommen hat, hat mittlerweile 3 Personenschützer, die sie überall hin begleiten. Petra Pau, Bundestagsvizepräsidentin, die sehr aktiv ist im Osten von Berlin im Kampf gegen Neonazis, geht nirgendwo hin ohne 3 Personenschützer. Also die Leute haben auch in den letzten Jahren auch ihnen gegenüber Bedrohung erfahren und es ist auch durchaus menschlich, finde ich, wenn man dann in Stresssituationen oder in besonderen Situationen dann auch mal zu doch sehr deutlichen Worten findet. In dem Fall muss man sie natürlich nicht teilen, aber das kann auch, das sind auch nur Menschen.
Herr Nolte, da war auch die These, dass der Politiker eine Art Vorbild ist. Ist ein Politiker, wenn es um die Sprech- und Sprachkultur ist, geht ein Vorbild für die Menschen?
Ja, aber es ist, also ich glaube, er ist es nicht mehr so sehr viel, er sollte es vielleicht sein, aber Politiker dürfen sich auch, also es sind auch Menschen, so wie Frau Pepping gerade sehr schön auch mit an den impulsiven Charakterzug
und
auch
sie
von Sigmar Gabriel.
Und sie werden 24 Stunden am Tag beobachtet.
Sie werden wahnsinnig gefordert und beobachtet.
Es geht nichts verloren.
Ja, genau. Und in bestimmten Situationen dürfen sie auch Klartext sprechen. Also wenn wir es mit einem Mob und einem Pakt zu tun haben, wenn da Menschen über andere Menschen herfallen, dann muss ich das auch so nennen können. Und dann gibt es natürlich auch Schwebelagen, wenn man sich diese Begriffe mal anschaut, die Herr Reifenberger gerade genannt hat. Das Prekariat von Herrn Müntefering ist ja nun wieder was anderes, war ja auch ein Versuch, sozialkritisch zu beschreiben. Hört mal, Leute, da entsteht ein Prekariat und da müssen wir aufpassen. Da entstehen prekäre, also problematische, schwierige soziale Lagen. Trotzdem ist das ein Begriff, der von vielen Menschen, denen es nicht so gut geht oder die länger arbeitslos sind oder die schlechte Bildungsvoraussetzungen hatten, auch als entwürdigend empfunden worden ist. Das habe ich zum Beispiel selber auch bei meiner eigenen soziologischen sozusagen Verwendung auch dieser Begriffe gelernt. Und insofern ist auch ein solcher Hinweis, wie ihn Herr Reifenberger gebracht hat, gerade auch sehr wichtig, dass die Sprache von Politikern auch wirklich sich messen muss an dem, was auch andere daraus hören und da sehr sensibel sein muss.
Fred Paul aus Hamburg. Guten Abend, Herr Paul.
Ja, einen schönen guten Abend in die Runde. Ich wünsche, dass wir diese Diskussion weiterführen. Ich bin entsetzt über die Moral, die von der Regierung ausgeht. Zum Beispiel erstmal von Merkel. Frau Merkel, unsere sogenannte Bundeskanzlerin, ich akzeptiere das nicht. Und unseren Bundespräsidenten, der ja mit einer Frau zusammenlebt, also obwohl er ja verheiratet ist. Also da ist die Moral ja schon seit zig Jahren im Eimer. Dass man diesen Menschen als Bundespräsidenten gewählt hat, ist mir gar nicht bewusst.
Mhm. Was ist denn, Herr Paul, lassen Sie mich da mal nachfragen. Was ist denn Ihre Erwartung, dass das in Ihren Augen, sagen wir mal, okay ist? Was ist denn Ihre Erwartung, Ihre Forderung?
Ja, wir brauchen doch Vorbilder. Und wir haben keine Vorbilder, wenn Frau Merkel und die anderen Regierungen in den anderen Ländern die Freiheit mit dem Kunst betiteln und die Karikaturisten, die auch in Frankreich da zu Tode gekommen sind, da möchte ich jetzt ein böses Wort nicht sagen. Aber solange keine Vorbilder da sind und unsere Gottesführer Mohammed und Jesus Christus und Gott beleidigt werden und das wird von den Regierungen nicht anerkannt, dann ist das die Moral im Eimer. Und da sollten sich Frau Merkel und die anderen auch in Amerika, in Holland, Dänemark und in Frankreich, die sollten sich mal an die Nase fassen und mal sehen, diese weiteren Äußerungen gegen unsere Gottheiten, das wird noch weitere Blutvergießen geben.
Wenn Sie sagen, die Moral ist im Eimer, Herr Paul, was befürchten Sie denn, wie geht es dann weiter, wenn die Moral, so wie Sie das wahrnehmen, im Eimer ist? Was folgt daraus?
Naja, wir haben ja AfD. AfD. Das sind doch Situationen, wo die Regierung und Merkel und die anderen aufmerksam werden müssten. Und ich bin dafür, dass wir mal eine andere Situation in unserem Land bekommen, dass da wirklich mal mit der Faust auf den Tisch geschlagen wird, nicht in Menschen rein, sondern dass die mal einen Denkzettel kriegen, damit wir oder unsere Regierung aufwachen.
Ich würde gerne noch mal, Herr Paul, die Frage der Moral, Herr Nolte, hinkugeln. Herr Nolte, ist es richtig, dass, wenn Herr Paul sagt, die Moral ist im Eimer, das ist sein Zitat, dass da etwas passiert, dass die Verantwortung den Politikern zugeschoben wird und damit eine populistische Partei Aufwind bekommt?
Ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, was mit der Moral gemeint ist. Also es sind ja verschiedene Dinge, die Herr Paul angesprochen hat. Das eine ist ein Bereich, den wir vorhin auch schon berührt haben. Da sind diese Äußerungen gegen Gottheiten. Blasphemie ist ja so, Gotteslästerung ist ja der Begriff, den wir dafür verwenden. Ja, da haben wir uns auch mehr, um es jetzt mit diesem positiven Wort zu sagen, das wir vorhin schon benutzt haben, da haben wir uns mehr Liberalität angewöhnt. Ich glaube auch, ich bin selbst auch ein religiöser Mensch, aber ich glaube, das geht auch nicht anders. Das müssen wir aushalten können, dass auch über Religion und über Gott auch so gesprochen wird. Und da haben wir uns, wie gesagt, diese größere Liberalität auch gegönnt. Und das müssen dann auch die Muslime ein Stück weit lernen. Wir müssen Respekt dagegenüber haben. Aber da können wir, glaube ich, keine Schranke mehr einziehen. Das andere sind Vorstellungen vom privaten Zusammenleben. Herr Gauck ist verheiratet, lebt mit einer anderen Frau zusammen. Ja, ist da die Moral im Eimer? Aber was ist eigentlich das Problem daran? Mhm. Ja, wir haben liberalere Vorstellungen des Zusammenlebens. Deswegen kann Herr Gauck doch, so ist doch die überwiegende Meinung in unserer Gesellschaft, ein sehr guter Bundespräsident sein. Was eigentlich der Einwand, das muss ich jetzt doch mal den Hörer zurückfragen, was eigentlich der Einwand gegen Frau Merkel ist, habe ich überhaupt nicht heraushören können.
Gut, lassen wir so stehen. Ich würde gerne Frau Bleicher fragen, ob es im Internet etwas gibt, wo Sie sagen würden, da tut sich etwas auf aufgrund einer Frustration, einer Enttäuschung, was die Politik angeht. Und das Internet ist die Möglichkeit, da mal Dampf abzulassen, weil die Moral, wie das eben gesagt wurde, im Eimer scheint.
Also Moral habe ich jetzt als Pöbel-Variante noch nicht so wahrgenommen, sondern es ist eher eine Enttäuschung gegenüber Politik oder das Gefühl, dass die eigenen Interessen nicht wahrgenommen werden. Und es ist offensichtlich massive Ängste und Bedrohungsgefühle. Also vorhin ist ja der Begriff Invasoren gefallen und der wurde kritisiert, wenn man so liest, was an Facebook an Begriffen gegenüber Flüchtlingen fällt, lässt das doch deutlich erkennen, dass da offensichtlich sehr massive Ängste vorhanden sind, die sich in solchen Pöbelattacken und Drohungen äußern. Aber Moral selber ist mir da wenig entgegengekommen als ein Diskussionsschwerpunkt.
Ich habe den Hörer auch mehr so verstanden, dass er sagt, das passt mir irgendwie alles so nicht und da muss was geschehen. Und dieses Nicht-Passen wird im Internet transportiert?
Das wird auf jeden Fall transportiert, diese Unzufriedenheit und dieses Unwohlsein, was häufig auch sehr indifferenziert ist. Und das wurde ja vorhin schon genannt, diese Pöbeleien gegen Frau Merkel. Es gibt so eine Personalisierung von sehr obskuren Schuldvorwürfen, die da geäußert werden. Und es ist immer dieses Gefühl, die da oben versus die da unten. Und die da unten fühlen sich natürlich im Social Web sehr zu Hause.
Personalisierung ist ein Stichwort für Dagmar Pepping. Würden Sie sagen, als Korrespondentin in Berlin, die Debatten werden immer mehr personenbezogen und die Inhalte fallen hinten runter?
Ich denke, das sehen wir doch fast in jedem Wahlkampf. Wer setzt sich hin und liest sich ein 100 Seiten langes Wahlprogramm der CDU oder der SPD, der Grünen oder der anderen Parteien durch? Es kommt auf die Kandidaten an. Themen werden auf Personen zugeschnitten, auch immer diese Frage, wem vertraut man? Die Persönlichkeitswerte sind entscheidend. Wenn ich mir jetzt anschaue, Merkel gegen Gabriel, die Werte, die auch für Frau Merkel gesunken sind, aber sind immer noch meilenweit vor Sigmar Gabriel. Das könnte dann auch darauf hindeuten, wie die Wahlchancen im kommenden Jahr aussehen. Natürlich, die Dinge werden personalisiert, zumal diese Welten, das ist ja auch auch was ich unter Stress jetzt fassen würde. Die Welt ist extrem unübersichtlich geworden. Viele Gewissheiten sind weggebrochen. Menschen haben Angst vor Überfremdung, haben Angst vor Wohlstandsverlust, deswegen auch durchaus Angst, dass Wohlstand in Deutschland sinken könnte, wenn jetzt sehr viele Leute, so wie im vergangenen Jahr, nach Deutschland kommen aus anderen Ländern. Und dieses Gefühl durchaus auch überfordert zu sein, Stress zu haben, auch durch die Biografie Stress zu haben. Man sieht es im Straßenverkehr, die Leute sind relativ angespannt. Man hat noch dazu diese ständige Erreichbarkeit durch das Smartphone, hat die Möglichkeit, sich ständig irgendwie mit irgendwelchen kleinen Informationsschnipseln zu versorgen. Ich glaube, das hat zu einer gewissen Unruhe geführt, die die Menschen fühlen und die eben auch zu einer gewissen Aggressivität beiträgt in diesem Land.
Ingrid Lietzmann aus Oldenburg. Guten Abend, Frau Lietzmann.
Guten Abend, Herr Burmann.
Teilen Sie die Beobachtung von Frau Pepping?
Ja, zum Teil. Ich möchte gerne eigentlich noch mal auf den Aspekt Respektlosigkeit kommen.
Ja.
Weil ich finde, der kann dann zur Verrohung der Gesellschaft führen. Und zwar war ich lange über 40 Jahre Lehrerin und ich finde, die Respektlosigkeit mancher Eltern, einsingen nicht alle, fängt schon in der Schule an, was sich da manche Eltern herausnehmen, auch mit ihrer vulgären Sprache gegenüber Lehrern und Schulleitern. Das finde ich schon sehr bedenklich.
Was sagen die denn?
Ja, ich bin jetzt schon 5 Jahre in Pension. Ich habe schon überlegt, ob ich noch Beispiele finde. Ganz konkrete Beispiele kann ich nicht jetzt gar nicht anbringen. Aber ich finde, die Ausdrücke, die die Eltern benutzt haben, sind schon, finde ich, sehr respektlos. Und wie gesagt, wenn man über 40 Jahre Lehrerin war, dann sieht man auch, wie sich das verändert hat. Also, und wenn man respektlose Eltern hat, dann überträgt sich das natürlich aufs Kind. Es gibt Kinder, die im ersten Schuljahr schon bestimmte Ausdrücke gebrauchen, wo man denkt, es kann nur von den Eltern kommen. Und diese Kinder werden ja auch mal erwachsen und das setzt sich dann vielleicht sofort. Ich meine, es ist ja nicht bei allen so, aber wir haben schon beobachtet, dass es also zugenommen hat.
Was glauben Sie denn, Frau Lietzmann, woran liegt es, dass die Lehrer an Autorität verloren haben?
Generell glaube ich, dass ich war in der Grundschule, dass Eltern meinen, alle sind mal ins erste Schuljahr gegangen oder so und dass sie glauben, da mitreden zu können und Vorschriften machen wollen. Und und ich meine, das kommt natürlich auch durch viele Freiheiten, die entstanden sind. Das kam ja eben auch schon mal vor, dass wenn es mehr Freiheiten gibt, nimmt man sich vielleicht auch mehr heraus.
Würden Sie denn sagen, dass das, was Sie mit Freiheiten beschreiben, zu Lasten des Respekts gegangen ist?
Nicht immer, aber bei einigen.
Wie kann ein Lehrer Respekt herstellen?
Indem er natürlich auch respektvoll ist und indem er eine gute Arbeit macht und immer wieder versucht, auch mit den Eltern ins Gespräch zu kommen. Ich denke, das hilft vielleicht.
Welche Rolle spielt denn die Strafe oder die klare Ansage, um einem Kind, einem Jugendlichen Respekt zu vermitteln?
Die klare Ansage ist schon wichtig, aber dadurch, dass manchmal das zu Hause anders ist, akzeptieren die Kinder das in der Schule dann auch nicht. Weil man stellt immer fest, die Eltern, die also respektvoll umgehen, da sind die Kinder auch respektvoll. Und die Eltern, die sich viel herausnehmen und auch, wie gesagt, vielleicht auch schlecht über Schule reden, das merkt man dann auch wieder an den Kindern.
Frau Lietzmann, ich danke Ihnen für Ihren Anruf und ich würde gerne Herrn Nolte als Soziologen fragen, ist in der Schule die Wurzel dessen, was wir heute als Titel in der Sendung haben, ist da die Wurzel der Verrohung?
Ja, die Wurzel vielleicht nicht. Ich fand das vorhin einen sehr schönen Moment, als Frau Lietzmann davon erzählt hat. Und ich rechnete damit, dass sie dann sagen würde, wie respektlos die Schüler geworden sind. Und dann sagt sie, nein, die Eltern sind respektlos geworden. Also insofern ist das gar nicht ein Problem, das unbedingt bei den Jüngsten anfängt, sondern bei Erwachsenen seinen Ursprung hat und in komplexeren Veränderungen unserer Gesellschaft auch wurzelt. Ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun. Das scheint mir manchmal so beim Vergleich, wenn ich in andere Länder komme, auch ein deutsches Problem zu sein, eine besondere deutsche, ja, historische Last auch vielleicht. Wir haben nach dem großen historischen Schaden des Nationalsozialismus uns und dann nochmal in der 68er-Bewegung, die ja auch eine Form der Bewältigung mit des Nationalsozialismus gewesen ist oder versucht zu sein, uns so versucht von diesen Autoritäten zu befreien, und ein Polizist, ein Bahnmensch in Uniform, das geht ja irgendwie gar nicht, oder ein Lehrer, dem wollen wir nicht mehr hörig sein. Jetzt können wir ihm aber auch nicht mehr respektvoll gegenübertreten. Ich habe auch vorgestern auf dem Bahnsteig beobachtet, wie da einfach jemand geraucht hat und ließ sich von dieser Bahnfrau, die mich bemitleidet habe, ließ sich nicht sagen von dieser Frau. Hm. Und das sind Regeln, wo wir wieder lernen müssen. Und in Amerika würde man da sagen, oh, Sir, of course.
Hm. Sie sagen,
mein Herr, auf jeden Fall.
Sie sagen, die Regeln muss man lernen. Deshalb die Frage an alle drei in die Runde. Ich fange mit Ihnen an, Herr Nolte. Sie haben zu Beginn der Sendung gesagt, es hat irgendwas Altertümliches aus den 50er Jahren, wenn es um Anstand, Respekt und Achtung geht. Bleiben Sie dabei?
Na, das war ja auch ein bisschen eine ironische Bemerkung. Ich glaube, dass das ist, wovon manche Leute sich abgrenzen wollen. Und wir müssen dann neu lernen, dass Respekt auch eine ganz moderne Errungenschaft ist. Mhm. Dass das eine moderne soziale Eigenschaft ist, die wir heute brauchen.
Frau Bleicher, wie ist der Respekt in Ihren Augen? Ist das was Modernes oder was Altertümliches?
Das ist was Hochmodernes und sollte natürlich auch dem digitalen Zeitalter angepasst werden.
Frau Pepping als Korrespondentin, ist Respekt in Berlin ein Wort, was tagtäglich stattfindet?
Auf jeden Fall, vielleicht sogar minütlich.
Gut, vielen Dank in die Runde für diese interessante Debatte und vielen Dank all denen, die angerufen haben. Unser Thema heute Abend: Hass, Hetze und Beleidigung verroht die Gesellschaft. Die Redaktion dieser Sendung hatte Petra Lehnert. Morgen wird es interessant, da reden wir in der Redezeit über Jugendwahn und Stützstrümpfe. Das ist der plakative Titel. Dahinter verbirgt sich die Frage, wie kann man stilvoll älter werden? Darüber dürfen Sie heute Abend mal nachdenken. Uns schreiben ndr.de/redezeit und morgen uns anrufen ab 20.30 Uhr. Dann telefonieren Sie mit uns und wir reden mit Ihnen ab 21.05 Uhr. Wie kann man stilvoll älter werden? Das ist morgen das Thema. Am Mikrofon heute Abend war Andreas Bormann. Wie immer Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.